Wasserkünste, der Podcast über spannende Geschichten von Wasser, Garten, Kunst und Kultur. Wasser hat sich über Jahrmillionen nicht verändert, ist quasi gleich geblieben. Gärten dagegen haben sich über die Jahrhunderte mehrfach gewandelt, verändert, sind neu erfunden worden. Und Wasser hat immer eine zentrale Rolle gespielt im Garten. Kann man den Wassergarten neu erfinden? Moin und herzlich willkommen zu dieser Episode von Wasserkünste. Mein Name ist Jörg von Edition Aqua. Heute geht es darum, ob man den Wassergarten neu erfinden muss oder ob diese neue Erfindung Wassergarten einfach nur alter Wein in neuen Schläuchen ist. Mein heutiger Gast hat sich bereit erklärt, sich mit mir eine kleine Battle zu liefern. Und zwar, ob wir den neuen Wassergarten brauchen oder ob es einfach nicht mehr notwendig ist. Vielleicht ist es aus der Zeit gefallen. Vielleicht ist es auch dringend erforderlich, einen neuen Wassergarten zu kreieren, zu erfinden oder ihn einfach an die Zeit anzupassen. Ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch mit Michael Messner.
3 Jahrzehnten, die überschaue ich ungefähr im Wassergartenbau mit meiner heutigen beruflichen Erfahrung, sind wir immer steriler geworden, sind wir immer geradliniger geworden und sind auch immer baustofflastiger geworden. Da kommt uns die passend zum neuen Wassergarten neue auftraggebende Familie in den Sinn, die ansonsten auch alles technisiert an ihrem Haus und das werden wir uns auch im Wassergarten gefallen lassen. Wie so oft muss der Köder dann nicht dem Angler schmecken, sondern dem Fisch. Wir reden nicht nur miteinander, sondern wir arbeiten auch zusammen.
Moin Michael, ich freue mich, dass du heute zum zweiten Mal in meinem Podcast bist. Wie geht's dir?
Ich freue mich auch und mir geht es gut. Ich beschäftige mich gerade mit dem Leben und das ist natürlich der weitere Sinn. Im engeren Sinne habe ich gerade ein bisschen Urlaubsplanung gemacht und das fand ich war genau die richtige Vorbereitung auf die Gesprächsrunde mit dir heute.
Definitiv, weil im Urlaub spielt Wasser immer eine Rolle. Und was beschäftigt dich gerade neben deiner Urlaubsplanung?
So wie du schon gesagt hast, Wasser.
Ich habe es befürchtet. Du hast ja das letzte Mal, als wir gesprochen haben, ich fange nochmal von vorne an, weil alle, die noch nicht beim letzten Mal dabei waren und die letzte Episode gehört haben, ich verlinke die natürlich, die könnt ihr euch alle nochmal anhören, möchten vielleicht erstmal wissen, wer ist überhaupt Michael Messner?
Das mag sein.
Wissen.
Ich bin 45 Jahre alt, ich bin von der Ausbildung her Wirtschaftswissenschaftler, bin in die grüne Branche durch einen total schönen Zufall reingerutscht und fühle mich hier sehr, sehr wohl und beschäftige mich beruflich über 2 Disziplinen mit Wasser. Einmal über die Messner Produktions GmbH und Co. KG als Hersteller von Pumpen für Wassergärten und auf der anderen Seite über die Messner KG mit den Marken Teichitekten und Neu Aquavis. Der Name Teichitekten erklärt sich schon fast von alleine. Da planen wir Gartengewässer aller Art und wir liefern dann dementsprechend später den Garten- und Landschaftsbau mit den einzusetzenden Produkten. Und unter der Marke Aquavis gehen wir gerade an das Thema Großgewässermanagement und nachhaltige Gewässer, biodiverse Gewässer und klimaresiliente Gewässer. Auch auf das Thema Wasser im weitesten Sinne in der Landschaft zu.
Das ist eine schöne Brücke, denn das letzte Mal hast du ja eine steile These aufgestellt, nämlich dass Biodiversität an künstlichen Gewässern möglich sein soll. Und dafür bietest du ja sogar Beratungen an. Und jetzt wird es heute noch verrückter, denn du stellst den guten alten Wassergarten in Frage und unseren bisherigen Umgang mit Wasser. Was treibt dich dazu? Also welche Welle hat dich dahin geritten?
Das war ein wunderbares Bild. Naja, es gab 3 Begebenheiten. Es gab im Sommer 22, wo wir alle erlebt haben, Niederschläge sind in Deutschland nicht so selbstverständlich, wie wir bis dahin immer geglaubt haben. Es gab einen Sommer 23, da hatten sich dann auch die letzten Trinkwasserbeschaffungsverbände dazu durchgerungen, Nutzungsordnungen zu erlassen, die es ihnen erlaubten, den Trinkwassernutzern, den Trinkwasserverbrauchern, also uns Bürgern, Nutzungen des Trinkwassers für bestimmte Nutzungsarten schlichtweg zu verbieten unter Androhung von Strafzahlung bis zu 10.000 Euro. Das traf dann immerhin auf über 2/3 aller Trinkwasserversorger in Deutschland zu. Und dann habe ich eine Konferenz in Mexiko besucht. Das ist ein bisschen weiter weg. Die ging auch um Wasser. Es war am Anfang 2024 und da gab es so eine Karte, da standen dann die Wasserdefizitgebiete drauf und dann denkt man so, Mexiko, klar, tiefrot. Schwenkt man rüber nach Europa, Spanien, Frankreich, rot, dunkel, orange, auch total nachvollziehbar. Also es sind Gebiete, in denen es in bestimmten Teilen, also in mehreren Monaten im Jahr zu wenig, also weniger Wasser gibt, als verbraucht wird. So wurde Wasserdefizit definiert. Und dann gucke ich so ein bisschen weiter nach rechts oben, stelle dann fest, Deutschland immer noch orange, was ist denn hier los? Und tatsächlich, Deutschland wird als Wasserdefizitgebiet erklärt mit Defizitraten zwischen 10% und 25% im Sommer. Und wenn man dann noch sieht, wie wir dieses Defizit im Moment decken, nämlich über Zukäufe aus insbesondere der Schweiz und aus Österreich und aus Polen, dann ahnen wir, dass mit dem Abschmelzen der Gletscher die Länder Schweiz und Österreich irgendwann nicht mehr so fröhliche Lieferanten für Wasser sein werden. Und dann bleibt Polen noch übrig. Und wenn man dann überlegt, wo Polen geografisch liegt und die geopolitische Dimension mit reinnimmt, dann fühlt man sich plötzlich auch nicht mehr so wohl, wenn ausgerechnet Polen dann unser einziger verbleibender Defizitwasserlieferant bleiben sollte. Und dann stellt man mal den Umgang mit Wasser in Frage und stellt fest, so wie wir das bisher betrieben haben, da müssen wir, glaube ich, mal drüber nachdenken. Denn ich bleibe, das schicke ich gleich vorweg, ein abgrundtiefer und abgrundfreudiger Fan von Wassergärten und stelle nicht den Wassergarten an sich in Frage, sondern einfach nur die Art und Weise, wie wir ihn in den letzten Jahren immer mehr, aber die letzten 100, 150, 200 Jahre insgesamt betrieben haben.
Ja, wobei doch die logische Konsequenz aus dem, was du gerade erzählt hast, tatsächlich das Infragestellen des Wassergartens per se wäre. Denn ein Wassergarten, sprich ein Garten, in dem Wasser in irgendeiner Form stattfindet, verlustierbar ist, zu unserem allgemeinen Wohlbefinden vielleicht beiträgt, im Sinne von, es ist einfach schön und wir genießen es, aber es ist am Ende des Tages doch Luxus. Und können wir das vor diesem Szenario, das du gerade ja auf Schiffchen gesetzt und rausschwimmen hast lassen, tatsächlich noch weitermachen? Ist das überhaupt noch möglich, dass wir dann einen Wassergarten bauen?
Ich glaube, wir brauchen den Wassergarten mehr denn je. Also wir brauchen ihn auf der einen Seite unter dem Blickwinkel der Biodiversität, weil wir heute empirisch anführen können, dass ein Wassergarten sein Umfeld in Sachen Biodiversität mit fast einem Faktor 2 bereichert. Also wir haben mit einem Wassergarten fast doppelt so viel Lebensarten, die wir zählen können im Vergleich zu entsprechenden Habitaten ohne Wassergarten, ähnliche Gestaltungsmöglichkeiten. Und auch was das Thema Nachhaltigkeit anbetrifft, kommen wir um das Thema Wasser eigentlich, also Wasser im Garten eigentlich gar nicht drumherum. Denn richtig nachhaltige Landschaften, da wird Wasser immer dazugehören. Also es ist nicht nur der gestalterische Luxus, sondern es gibt auch ganz handfeste Punkte in der Nutzung, die weit über die Optik und über den gestalterischen Luxus hinausgehen.
Also da müssen wir uns ja sicherlich mal drüber unterhalten, was den neuen Wassergarten, wenn es denn einen geben sollte, ausmacht und ob es der alte nicht doch noch tut. Wenn wir ihn einfach ein bisschen vernünftiger behandeln. Also ich meine, das allgemeine Lieblingswort, zumindest einer bestimmten, ich will es jetzt mir nicht sagen Kaste, aber doch eines Menschenschlags, ist ja Technologieoffenheit. Müssen wir das dann in Richtung Wassergarten auch machen? Also wenn wir sagen, Technologieoffenheit bedeutet für mich persönlich, man mag mich dafür jetzt auch schelten, aber das, was ich bisher gehört habe, ist es eher, lasst uns bloß nichts ändern. Das Alte muss ja weiter funktionieren. Kann man das nicht mit dem Schwimmteich auch so machen oder mit dem Wassergarten auch so machen? Das hat ja funktioniert. Wir füllen halt weniger häufig nach oder wir bauen einen Skimmer, der noch tiefer hält oder wir was wir auch immer machen können, um den trotzdem noch weiter nutzen zu können, so wie er war. Also was bietet uns ein Neujahr?
Also das Thema Technologieoffenheit, das verschieben wir noch ein bisschen. Da kommen wir sicherlich gleich nochmal darauf zurück. Aber ich komme einfach nochmal mit so ein paar Rechenansätzen. Und wenn wir die lösen können, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann machen wir so weiter wie bisher. Das ist natürlich ein bisschen ketzerisch, weil wenn wir Verdunstungsraten im Sommer haben von sicher 1 bis 2 Zentimetern am Tag und der Badebetrieb an einem Schwimmteich oder einem Naturpool auch zu Wasserverlust von 1 bis 2 Zentimeter am Tag führen kann, Stichwort Schwellwasser, Stichwort Wasseraustrag durch die Badenden etc. pp., dann sehen wir eine Entnahme von ungefähr 2 Zentimetern Wasser pro Tag sicher entgegen. Das ist noch konservativ, das können auch mal bis zu 4 Zentimeter sein. Und das geben auch alle Verdunstungsmodelle auch wieder wissenschaftlicher Natur wieder. Kurz zusammengefasst, das ist so. Und wenn wir dann so Sommersituationen haben, die hatten wir im Sommer 22 und im Sommer 23 haben wir beiden Monaten, in beiden Jahren in Norddeutschland Phasen von über 60 Tagen gehabt, in einem Fall sogar über 75 Tage, in denen kein Tropfen Regen gefallen ist, dann bedeutet das für einen Schwimmteich oder auch einen Naturpool oder auch einen ganz konventionellen Pool, dass wir irgendwo zwischen 60 und, ja, also nicht nur 60, Entschuldigung, 60 Tage mal 2 Zentimeter sind 120 Zentimeter Wasser verlieren. Und der Skimmer muss noch erfunden werden, der das kompensiert.
Mhm.
Also ein weiter so halte ich für wenig zielführend, weil dann entstehen tatsächlich technische Situationen, die dysfunktional sind. Und dann funktioniert der Schwimmteich nicht mehr, dann funktioniert der Naturpool nicht mehr, dann funktioniert auch die Biodiversität nicht mehr und ein bisschen egoistisch gedacht, dann funktioniert auch die kühlende Oberfläche des Wassers, die den gesamten Hausgarten um 0,5 Grad bis 1 Grad schlau gemacht, sogar noch darüber hinaus, in der Durchschnittstemperatur absenken kann, auch nicht mehr. Und dann wird es unbequem.
Jetzt kann man sich natürlich überlegen, das sind jetzt zwei Männer, die da am Mikrofon sitzen und sich darüber austauschen und vielleicht einfach ein bisschen schwarzmalerisch in die Zukunft gucken und sagen, wir brauchen einen neuen Wassergarten oder das als Marketingtrick sehen und zu sagen, wir brauchen einen neuen Wassergarten, weil wir gerade irgendwas Neues erfunden haben. Wo findet die Diskussion um einen neuen Wassergarten statt? Also ist das tatsächlich nur hypothetisch, was wir beide hier uns ausgedacht haben und besprechen? Oder ist es eine aktuelle Diskussion, die du auch mit anderen Menschen führst?
Es ist eine brandaktuelle Diskussion. Also wir haben Fachvorträge zu diesem Thema gerade auf der Aquanale geführt. Die Aquanale ist die Fachmesse für Schwimmbad und Wellness in Deutschland mit internationaler Ausstrahlung, hat im Oktober letzten Jahres stattgefunden. Und da kommt das Stichwort Klimaresilienz in fast jedem zweiten Vortrag vor. Mal, so wie du sagst, als Marketing-Gag, mal aber auch mit absolut fundierten Betrachtungen, wo ich sage, da ist was dran, da müssen wir uns drum kümmern. Und ich war gestern gerade in Essen auf der Infratec. Das ist eine Messe für Infrastruktur, durchaus auch im kommunalen Bereich. Und auch dort hat jeder dritte Aussteller Lösungen für klimaresiliente Fragestellungen parat. Das wird also nicht nur am grünen Tisch diskutiert, sondern es wird auch nicht nur propagiert, sondern es wird gemacht. Es gibt die ersten Kommunen, die beschäftigen sich mit Gebührenordnungen, also Wassergebührenordnungen, in denen das Thema Klimaresilienz mit einfließt. Zunächst mal im investiven Bereich, weil die Kommunen gucken müssen, wo kriegen sie überhaupt die Gelder her, die sie benötigen, um ihre Städte klimaresilienter zu machen. Wir sehen es auch im großen politischen Kontext. Ich mag nicht sagen, wie die Mittel generiert werden, die zur Verfügung gestellt werden, aber wir reden über 500 Milliarden Euro, die in den nächsten Jahren bereitgestellt werden, alleine vom Bund für das Thema Klimaresilienz.
Mhm.
Begeistert mich nicht so.
Nee, begeistert mich insofern nicht wirklich. Also ich finde die Menge an Geld natürlich toll. Man kann auch sicherlich trefflich darüber diskutieren, wer am Ende die Schulden bezahlt. Am Ende bezahlen wir alle damit. Wenn wir nicht endlich umdenken, dann werden wir einfach klimatechnisch die Konsequenzen tragen müssen. Und die sind jetzt für uns, die schon ein bisschen älter sind, vielleicht nicht mehr ganz so gravierend, weil unsere Lebenserwartung dann doch jetzt im letzten, sagen wir mal, im letzten Drittel sich anders gestaltet als bei den jungen Menschen, die vielleicht wiederum ganz andere Themen im Fokus haben als vielleicht Klimaveränderungen oder Wassergarten. Also die vielleicht irgendwie gucken müssen, wie können sie denn überhaupt zur Arbeit kommen, wie können sie Geld verdienen, wie können sie eine Familie gründen und wie kann man das alles irgendwie sicher machen vor dieser ganzen Situation. Aber das ist ja dann die Frage, wenn wir die Diskussion um diesen neuen Wassergarten starten und du sagtest ja gerade, es sei nicht nur hypothetisch, sondern tatsächlich auch aktuell. Wer erwartet denn einen neuen Wassergarten? Also wenn wir jetzt mal die Anforderungen differenzieren im B2C-Bereich, also im Business-to-Consumer-Bereich oder im B2B-Bereich oder Gemeinden, Kommunen, Gesellschaft, Umweltverbände. Lass uns da mal ein bisschen einsteigen. Wer erwartet einen neuen Wassergarten?
Ich glaube, wenn ich jetzt sage, alle, dann ist das zu weit gegriffen. Das kann man nicht diskutieren. Ne? Also jetzt haben wir gerade einen sehr großen Bogen gespannt. Ich fange tatsächlich mal dort an, wo wir etabliert über dieses Thema sprechen. Das findet statt unter dem Thema oder unter dem Claim Schwamm statt. Da geht es eben darum, die kommunalen Räume, die wir in den letzten 80 Jahren perfekt ausgetrocknet haben, indem wir, ja, das gibt alleine schon die Nomenklatura her, es gibt in jeder Kommune eine Abteilung Stadtentwässerung. Und ja, die macht halt das, was der Name sagt. Die entwässert die Stadt. Das ist dann, wenn man immer wieder reichlich Wasser von oben nachbekommt, wahrscheinlich noch nicht mal das Dümmste, was man tun kann. Aber in Zeiten, in denen halt immer mehr Trockenheits- oder Trockenperioden entstehen und da sind, muss man sich schon überlegen, wie sinnvoll ist das dann noch? Im nächsten Moment fährt dann das Gartenamt der Stadt durch die Gegend mit irrem Aufwand und versucht noch die letzten Bäume ein bisschen bei Laune zu halten, damit die nicht auch noch komplett austrocknen. Dann sind wir im kommunalen Bereich und dann sind wir in der Schwammstadt und dann ist das ein Konzept, das in der Tat schon von Kommunen umgesetzt wird. Und wenn wir das dann runterbrechen auf den Wassergarten, dann ist eine der schlauesten Gelegenheiten, mit Wasser umzugehen überhaupt, ist eben lokal zu speichern, heißt auf kommunaler Fläche in Niederschlagswasser in Oberflächengewässern zu sammeln und von dort aus entweder verdunsten zu lassen oder zur Bewässerung zu verwenden oder zumindest über Drosseleinrichtungen langsam den Regenkanälen zuzuführen. Und das Ganze sowohl für Normalregenereignisse als auch für Extremregenereignisse. Das ist jetzt nur mal die kommunale Perspektive. Und für den Nutzer, das sind ja ganz zum Schluss wir als Bürger, entstehen halt attraktive Landschaften, die nicht nur aus versiegelten Oberflächen bestehen, sondern die eben auf der anderen Seite auch aus Wasseroberflächen und vegetativen Oberflächen bestehen. Und wir, wenn wir es ganz schlau machen, sogar die Wasseraufbereitung noch durch die vegetativen Oberflächen stattfinden lassen können, indem wir Pflanzenfilter einsetzen, die nebenbei auch noch ganz hübsch aussehen.
Gehen wir nochmal zurück zu den Kommunen und den entsprechenden Büros, die du gerade genannt hast, also Wasser, die Entwässerungsplaner. Mittlerweile hat sich das ja tatsächlich, Gott sei Dank, in einigen Bereichen geändert. Ich hatte auch mit Uli Haug, einen Spezialisten aus diesem Bereich, hier schon im Podcast, der auch darüber gesprochen hat, dass wir eher in die Richtung Wassermanagement gehen müssen, um einfach zu sagen, okay, wie gehen wir damit um? Denn wir haben ja nicht nur die von dir angebrachten Trockenheiten als Argument, sondern wir haben ja auch die Starkniederschläge, die eben nicht mehr hundertjährig kommen, also im zumindest technisch gesehen oder physikalisch gesehen alle 100 Jahre, sondern die tatsächlich sehr, sehr viel schneller und mit sehr viel größerer Macht und Stärke dann kommen und dann müssen wir das Wasser besser managen. Ist das vielleicht dann auch eine Aufgabe, die wir auch in der grünen Branche mit übernehmen müssen. Also, dass wir das Wassermanagement, weil es geht ja nicht nur um Entwässern oder Bewässern, sondern um Wasser halten und vernünftig nutzen.
Das ist tatsächlich die Überleitung in die grüne Branche. Also bei der kommunalen Infrastruktur muss man immer sagen, das ist zum ganz großen Teil Tiefbau und Wegebau und dann irgendwann auch Grünbau. Aber die Überleitung findet eigentlich in dem Moment statt, wo wir sagen, der Begriff der Schwarmstadt beschreibt eben die kommunalen Flächen, die ganz zum Schluss für uns alle da sind. Und im privaten Bereich, wir zwei beide im letzten Podcast, den Begriff des Schwammgartens definiert. Und ich glaube auch wirklich aus der Taufe gehoben. Und den versuche ich in den letzten Monaten immer wieder in diesen Fachveranstaltungen und Foren Platz greifen zu lassen. Der findet großen Anklang, weil wir natürlich über alle privaten Flächen hinweg, also alle privaten Gartenflächen insbesondere hinweg, einen ganz anderen Multiplikator haben. Wir haben viel, viel mehr Quadratkilometer von Gartenflächen in privater Hand als kommunale Flächen, die in irgendeiner Weise zu managen sind. Und genau in diesem Schwammgartensegment setzt das Wassermanagement am dezentralsten überhaupt an. Und da geht es genau darum, in den Niederschlagsüberschussmonaten das Wasser zu sammeln für die Niederschlags, ich hätte jetzt beinahe gesagt, Unterschussmonate, aber es gibt es natürlich nicht, also in den Monaten, in denen es einfach zu wenig Niederschläge gibt. Und in geeigneter Art und Weise festzuhalten, zu speichern und dann der Verwendung in den trockeneren Perioden zugänglich zu machen.
Also, das ist insofern sehr spannend, weil ich mit einem Biberspezialisten hier auch gesprochen habe und er relativ deutlich gemacht hat, wie wichtig tatsächlich die Biber auch für die Nutzung und für die Vernässung der Landwirtschaft, der Landschaft geworden sind. Also es geht in dem Bereich dann jetzt in der Eifel und ich verlinke das auch nochmal und gleichzeitig, also der Dr. Lutz Dahlweg ist das, und er gesagt hat, wie viele tatsächlich Wasserbauingenieure mittlerweile bei ihm Führungen mitmachen, um sich anzuschauen, was die Natur in Form des Bibers an Gewässerbau macht. Er gilt ja als Ökoingenieur. Und der baut sich seinen Schwammgarten, wenn man so möchte, weil er natürlich seine Dämme baut und dementsprechend dann vernässt, aufspeichert, Speicherbecken baut, mehr oder weniger gestaltet, aber nicht komplett dicht, sondern so, dass das Wasser auch abfließen kann. Das ist schon vielleicht auch ein Aspekt, den wir mit in die Berücksichtigung nehmen müssen. Also was zeigt uns die Natur? Was können wir aus der Natur lernen? Die Katrin Gelderblom hatte das mit der Renaturierung von Gewässern auch gemacht, also gezeigt, und wir hatten es dann auch noch mal ein bisschen besprochen in einer der Folgen, wie gut es ist, wenn wir, und wie sinnvoll es ist, wenn wir den Bächen und den Flüssen wieder ihr altes Flussbett wiedergeben. Und jetzt schlage ich die Brücke zu dem Garten. Ist es denn sinnvoll, aus deiner Sicht, da auch nochmal in der Natur ein bisschen zu schauen für den neuen Wassergarten? Also wie macht es die Natur? Wie geht die Natur mit Mini-Auen im Garten um? Ne? Also wie können wir die Starkniederschläge aufnehmen? Wie können wir die Trockenheiten nutzen, dass es gleichzeitig ästhetisch ansprechend ist? Ich glaube, das ist eine ziemlich große Herausforderung für die grüne Branche.
Das ist tatsächlich so. Also wir stehen über verschiedene Kanäle auch mit den Berufsverbänden in Verbindung, unter anderem mit der BGL oder mit dem BGL. Und da ist das Thema tatsächlich, kommt gerade an. Also es ist ein ziemlich diffiziles Thema. Der Garten- und Landschaftsbau leidet seit Jahrzehnten, muss man sagen, darunter, dass immer mehr Themen auf ihm abgeladen werden und diese Themen dann irgendwie realisieren soll. Und jetzt kommt dieses Thema Wassermanagement im Hausgarten auch noch dazu. Im Moment erlebe ich dort tatsächlich noch nicht die volle Zustimmung, die das Thema dort eigentlich haben müsste. Weil das nehme ich schon mal vorweg. Wer, wenn nicht der Garten- und Landschaftsbau, soll es denn im Hausgarten umsetzen? Das ist auch unter ökonomischen, aber vor allem unter ökologischen Gesichtspunkten der zentrale Ansprechpartner.
Ja, lass mich da gleich mal einhaken. Wo hakt's denn? Also wer bringt die Missstimmung damit rein? Ist es der Garten- und Landschaftsbau, der das noch nicht so richtig begreift, dass es notwendig ist? Oder sind es die Endverbraucherinnen, die sagen, geh mir weg mit deinem neuen Landschaftsgarten? Nee, mit deinem neuen Wassergarten.
Na, da sind gegenläufige Tendenzen unterwegs. Also erstmal muss man sagen, es gibt nicht den Garten- und Landschaftsbaubetrieb, sondern es gibt wahrscheinlich ungefähr so viele verschiedene Ausrichtungen von Garten- und Landschaftsbaubetrieben, wie es eben Garten- und Landschaftsbaubetriebe gibt. Das liebe ich an dieser Branche. Wir sind extrem individuell und ich glaube, kaum ein anderes Handwerk ist so vielfältig und so, jetzt nutze ich da ein Wort, technologieoffen wie der Garten- und Landschaftsbau. Und wenn es denn hakt, dann hakte es in den letzten Jahren daran, dass wir im Garten- und Landschaftsbau gar nicht die Gelegenheit bekommen haben, uns mit neuen Themen aktiv zu beschäftigen, sondern wir wurden zugeworfen mit Aufträgen, von denen wir gar nicht wussten, wie wir sie zuerst abarbeiten sollen, schon gar nicht in guter Qualität oder mit einem gestalterischen Anspruch. Da ist eine Menge produziert worden, nicht immer schön. Das Thema schön ist dann auch, wie bekanntlich, Geschmackssache. Da haben wir sehr, sehr viele, sehr, sehr klare Linien in den letzten Jahren gesehen, die immer noch geradliniger wurden und die aber auf der anderen Seite jetzt wieder entgegen dem stehen, was wir unter biodiversen, nachhaltigen und klimaresilienten Gesichtspunkten brauchen, nämlich so, wie du schon gesagt hast, wieder mehr Anlehnung an die Natur. Und jetzt kommt aber auch die Chance oder auch gleichzeitig die Aufforderung, sich wieder mehr zu spezialisieren, denn die ganz fetten Jahre sind im Gartenlandschaftsbau vorbei. Aufträge kommen eben nicht mehr von ganz alleine, sondern man muss tatsächlich wieder sich ein bisschen klarer positionieren und sagen, wofür stehe ich eigentlich? Und da ist halt das Thema Wassermanagement im Hausgarten oder zusammengefasst der Schwammgarten eine ganz, ganz großartige Option. Und das wächst jetzt von zwei Richtungen. Es wächst einerseits eben über die Garten- und Landschaftsbaubetriebe, die sich so aufstellen, oft auch durch ganz, 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 ganz junge und ganz, 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 ganz schlaue und engagierte Köpfe, die sagen, ich will das nicht mehr so weitermachen, wie ich das hier in den letzten Jahren noch gelernt habe. Ich will was Neues machen, was Sinnvolles machen. Ich möchte Pionier sein von Seiten des Anbieters dann sozusagen. Und jetzt kommt aber auf der anderen Seite auch der Verbraucher. Und das ist eine ganz spannende Erfahrung auf der Aquanale gewesen. Da haben wir teilweise auch mit Bauleuten gesprochen, also mit Bauherren und Bauherrinnen, die konkrete Bauprojekte mit uns diskutiert haben. Und die haben das Thema Wassermanagement dahingehend verstanden, dass sie sehen, dass die Autarkie, also die Unabhängigkeit über den Ressourcenzufluss Wasser, nur erlangt werden kann, wenn sie das Thema selbst in die Hand nehmen und auf ihrem eigenen Grund und Boden umsetzen. Mhm. Und diese Freiheit über Wasser selbst bestimmen zu können, das erst auf meinem Grundstück niedergeschlagen ist und das dann gesammelt wurde und das dann über ein durchdachtes System hinterher wieder genutzt wird. Diese Freiheit, die bricht offensichtlich im Moment alles. Da werden wir eine ganz, ganz starke Bewegung aus dem Markt erleben. Diese Zielgruppe kennen wir auch schon seit ganz, ganz vielen Jahren im Garten- und Landschaftsbau. Das sind die Kunden, die sich früh bewusst für zum Beispiel Gründächer entschieden haben, die sich bewusst für erst Schwimmteiche, später Naturpools entschieden haben und die schon seit vielen Jahren sagen, diese grün-blaue Infrastruktur, das ist meins. Ich möchte nicht nur grün, ich möchte auch Wasser im Hausgarten und das möchte ich so natürlich wie eben irgendwie möglich. Und genau diese Kunden verlangen jetzt auch nach der unabhängigen Wasserversorgung, dem unabhängigen Wassermanagement von Niederschlagswasser im eigenen Hausgarten.
Da hast du mir so viele schöne Stichworte gegeben jetzt in diesen Sätzen, dass ich mich erstmal sortieren muss, welche ich da gerne versenken möchte, weil tatsächlich wenn ich jetzt mal den Advocatus Diaboli ein wenig spiele, dann ist Autarkie doch am Ende immer auch ein gerüttelt Maß an Egoismus. Also ich möchte nicht abhängig sein von anderen, ich möchte aber auch anderen nicht unbedingt was abgeben. Und gerade beim Wasser sollten wir doch eigentlich da völlig anders denken. Also sehr viel breiter aufgestellt werden. Genau das passiert ja gerade auch im politischen Sinne oder im politischen Kontext, dass Wasser eben privatisiert wird. Und ich glaube, das ist zumindest aus meiner Sicht eine der schlechtesten Entwicklungen, die wir mit Wasser überhaupt machen können. Und wenn wir dann sagen, jemand möchte das Wasser, das auf sein Grundstück fällt, das auf seinem Grundstück anfällt, wie auch immer, quasi für sich haben, autark ist, handelt der dann nicht in gerütteltem Maß egoistisch, weil dieses Wasser eigentlich nicht ihm gehört, sondern der Gesellschaft gehören sollte, also auch dem der Schwammlandschaft, dem Schwammgarten, der Schwammstadt gehören sollte, weil wir Wasser ja auch aus ganz anderem Kontext brauchen in der Stadt. Und dann noch zu sagen, wir müssen das jetzt tatsächlich so formulieren, dass ein technologiefreudiger, ich nenne es nicht offen, ich nenne es freudiger, ein technologiefreudiger Garten- und Landschaftsbauer das am Ende umsetzen kann, obwohl der Wassergarten doch eigentlich in den letzten Jahren eher gestorben ist, als nach oben gekommen ist. Also wir sind beide in dem Bereich tätig, unter anderem in den Bereichen tätig, und wir wissen, wir hatten tolle Zeiten mit dem Wassergarten, aber es ist immer so eine Wellenbewegung gewesen. Im Moment ist sie schon ziemlich abgeflacht. Also die Welle ist doch keine Sturmflut mehr, sondern eher eine sehr, sehr kleine Welle geworden. Und ist es da nicht eher Luxus für die Leute, die sich zum Beispiel Naturpool und Co. und am Ende auch Wasser und Co. im Garten leisten können und damit auch etwas, was wir schon vor ein paar hundert Jahren mal mit Wassergärten hatten, nämlich es ist einfach etwas für Menschen mit viel Geld und die ein gerütteltes Maß an Egoismus an den Tag legen. Und jetzt kommst du.
Ich glaube, ich versuche mal gerade so einen Wassertropfen hinterher zu gucken, der da vom Himmel fällt und der vielleicht schicksalhafterweise auch nicht alleine fällt, sondern in einem Starkregenereignis. Und die sind ja nachgewiesenermaßen mittlerweile zunehmend auf jeden Fall. Dieses Wasser steht in der jetzigen Infrastruktur weder dem möglicherweise egoistischen Haus- und Grundbesitzer zur Verfügung, noch der Kommune, sondern es fließt einfach ab. Und in der Masse, in der es dann plötzlich auftritt, sorgt dieses Starkregenereignis im Moment in der weiteren Verlauf bis hin zur Kläranlage für massivste Probleme. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir vergrößern mal wieder unsere Infrastruktur, indem wir noch größere Regenkanäle einbauen und noch mehr Wasser versuchen, kontrolliert abfließen zu lassen. Oder wir besinnen uns eben genau auf diesen Naturaspekt, auf den Biber, der Wasser aus verschiedenen Gründen zurückhält, oder eine ganz klassische Flussauenlandschaft, wo wir schon immer über diese Verästelung dafür gesorgt haben, dass Wasser eben, selbst wenn es mal in größeren Mengen fällt, nicht sofort abfließt, sondern an Ort und Stelle ein Teil zurückbleibt. Und nur um dieses Wasser geht es. Also es geht nicht darum, das ist auch gar nicht darstellbar im privaten Kontext, das gesamte Niederschlagswasser aufzufangen, sondern es geht immer nur um Teilmengen, und zwar um die Teilmengen, die ansonsten bisher schlichtweg abrauschen über das bestehende künstliche und natürliche Infrastruktursystem bis ins Meer und dann von da aus die große Reise antreten, bis hoffentlich irgendwann mal wieder die nächste Regenwolke über uns entsteht. Und dann das Thema technologieoffen oder technologiefreudiger Garten- und Landschaftsbau. Also ich glaube, einfach eine Mulde in die Landschaft reinzuformen, ist noch nicht so ein hoher technologischer Anspruch. Dafür muss ich nicht besonders technologiefreudig sein, sondern da muss ich einfach nur bereit sein, meinen Kunden wieder etwas mehr Landschaft und nicht einfach nur grüne Platte zu verkaufen, sondern zu sagen, ich mache da jetzt mal wieder ein paar Mulden in die Landschaft rein und da sammelt sich dieses Regenwasser ganz automatisch drin. Vielleicht noch mit entsprechenden Zuführungen versehen, aber notwendigerweise eigentlich nicht. Das sind ganz klassische Oberflächenregulen, über die wir da anfangen, in das Thema reinzukommen.
Ja, aber so lasse ich dich nicht raus. Ich möchte gerne nochmal zurück zu diesem Punkt des Wassertropfens, der dort runterfällt, weil diesen Wassertropfen, den brauchen wir ja als Allgemeinheit. Und du hast es ja vorhin auch so schön schon formuliert eingangs, dass wir nicht nur die starken Niederschläge haben, sondern dass wir eben die langen Trockenperioden haben. Und bei diesen langen Trockenperioden, die normalerweise mit einer großen Hitzewelle einhergehen, da brauchen wir Wasser. Da brauchen wir Wasser für die Bäume, die du vorhin auch schon genannt hast. Wir brauchen aber auch Wasser für unsere Städte, für die Grünflächen, für die Wasserflächen in den Städten, die ja als Naherholung wirklich wichtig sind. Und übrigens, wer sich über Wasser und Psychologie informieren möchte, auch dazu gibt es einen Podcast mittlerweile in der Reihe, verlinke ich auch. Und dann haben wir die Situation, dass wir gucken müssen, wie kriegen wir das Wasser, wie halten wir dieses Wasser in der Stadt, deshalb Wassermanagement, um die Temperatur zum Beispiel runterzukriegen in den langen Hitzeperioden, in den Perioden, in denen wir in den Städten extrem hohe Temperaturen haben und nicht umsonst, ja doch, ich streiche dieses nicht umsonst, es sind in den letzten Jahren dramatische Steigerungen im Bereich der Hitzetoten einhergegangen. Also nochmal dahin, ich glaube, dieser neue Wassergarten muss auch angedacht werden im Sinne der Allgemeinheit und nicht mehr des privaten Wohls. Also zu sagen, ich mache jetzt meinen Garten ein bisschen schöner, ich mache ihn jetzt ein bisschen, mache hier meine kleine Aue rein und ich mache hier noch mal einen Wasserbehälter mit rein und der Rest kann irgendwie weg, sondern diese Gärten müssen einen Teil der Wasserversorgung in Trockenzeiten zur Verfügung stellen. Ist zumindest mein Gedanke zum neuen Wassergarten, dass ich sage, also dieser Garten wird auch Teil der Allgemeinheit, zumindest was die Wasserversorgung betrifft.
Ganz klares Jein. Also ich bleibe nochmal ganz kurz im Bereich der privaten Flächen, der Hausgärten. Das Wasser, was ich eben in der Oberflächenregole zugeführt habe, das verbleibt natürlich nicht alleine auf dem Grundstück. Entweder es verdunstet nach oben und steht damit der Allgemeinheit temperatursenkend zur Verfügung, oder es versickert über den irgendwie immer offenen Boden ins Erdreich, wird dem Grundwasser zugeführt und steht dann auch wieder der Allgemeinheit zur Verfügung. Da geht es um eine kurzfristige Zwischenspeicherung, um halt die Infrastruktur von der Überlastung zu entlasten oder vor der Überlastung zu entlasten und dann in welcher Form auch immer gedrosselt doch wieder der allgemeinen Infrastruktur zugeführt zu werden. Andererseits ist das auch gar kein Widerspruch, denn wir haben natürlich auch in der Vergangenheit, in der langen Vergangenheit, Wassergärten nicht nur zur Demonstration von Macht inszeniert, sondern sind dann langsam auch dazu übergegangen, Wassergärten zu teilen. Wir denken an das Flanieren am See, wir denken an Naherholungsgebiete, die heute genau den gleichen Zweck erfüllen. Und das kann man, und das wird auch schon gemacht, ganz geschickt stadtplanerisch einbinden und kann eben so die Wasserspeicher im kommunalen Bereich genau dafür nutzen, um dann einerseits entweder wirklich offen zugängliche Landschaft, nutzbare, erfahrbare, erlebbare Landschaft gestaltend darzustellen. Oder aber, wenn wir ein bisschen tiefgründiger an das Thema drangehen, eben auch in unterflurigen, jetzt technischen Einrichtungen das Wasser so zwischenzuspeichern, dass es zwar nicht sichtbar ist, dass es aber auf der anderen Seite eben genau in der Trockenperiode zur Baumbewässerung, zur Vegetationsbewässerung, zur Grünwandbewässerung zur Verfügung steht, um dann letzten Endes über die Verdunstungsraten wieder die Temperaturabsenkung durch die Verdunstungskälte im städtischen Umfeld zur Verfügung zu stellen. Die geht natürlich nur, wenn ich das Wasser habe.
Ja, und das habe ich ja, wenn ich ein starkes Niederschlagsereignis habe, in umfangreicher Menge. Und ich weiß, die nächsten 60 Tage fallen trocken. Ist es dann nicht eine Aufgabe eines Planerteams, nenne ich es jetzt mal, also ob das jetzt ein Wassermanagement, ein Wasserbauingenieur, ein Städteplaner, ein Garten- und Landschaftsbauer und ein Landschaftsarchitekt, dass die im Endeffekt an einem runden Tisch sitzen und sagen, okay, wir managen das Wasser jetzt und zwar von dem Regentropfen, der auf dieses Dach fällt, am besten ein begrüntes Dach und fällt runter in den Garten. Und dieser Garten wird aber Teil eines neuen Denkens und tatsächlich auch eines neuen Wassermanagements und nicht nur im Sinne von, was zu viel ist, wird abgeführt, geht in die Regole und fließt irgendwann wieder in die, keine Ahnung, in irgendein großes Gewässer, wenn es denn da noch hinkommt, sondern das Wasser wird zumindest, und du hast selber gesagt, es gibt sehr, sehr viele von diesen Privatgärten, in denen man sowas machen könnte, einfach zwischengespeichert. Und zwar in großen Maßen. Wie weit es dann für jeden selber verfügbar ist, weiß ich nicht. Muss man gucken. Aber mit zum Beispiel vernünftigen Substraten in den Gärten, die allein schon Wasser speichern und entsprechend abgeben, in entsprechenden Rigolen, in entsprechenden Schwimmteichen oder Gartenteichen oder Wasserbecken, die im Zweifelsfalle auch zu einer eher allgemeinen Nutzung dann zur rangezogen werden können. Also nicht diesen Verbotsgedanken, du darfst deinen Pool nicht mehr füllen, sondern das eher umzudrehen und sagen, mit meinem Pool bin ich in der Lage, hier, keine Ahnung, 20 Straßenbäume ein bisschen länger am Leben zu erhalten oder meine Straße so weit zu kühlen mit den anderen Teichen, die drumherum sind, dass wir eben nicht eingehen vor Hitze. Also dass wir das Mindset einfach ändern im neuen Wassergarten.
Findet schon statt im kommunalen Kontext ganz klares Ja. Wer sich mit dem Thema Wassermanagement im Sinne von Schwammstadt beschäftigt, der erkennt relativ schnell, dass genau diese Speicher, angefangen vom intelligenten Dach über eben diese verschiedenen Speicherelemente, ob nun oberflurig oder unterflurig, heute schon datentechnisch vernetzt sind, so weit, dass wenn sich Starkregenereignisse oder Regenperioden ganz allgemein ankündigen, diese Zwischenspeicher bewusst entleert werden, um dann das Starkregenereignis aufnehmen zu können. Das ist ein bisschen widersprüchlich, aber das Wasser, was ich eben weglaufen lasse, das steht natürlich genau für diese kommunale Verwendung zur Verfügung. Mehr oder weniger schnell und mehr oder weniger gesteuert. Und durch diese Ablaufleistung in Form von Drosseleinrichtungen oder auch weniger gedrosselten Einrichtungen, da werden Speicher geleert. Dieses Wasser steht genau dieser Verwendung zur Verfügung, die du eben genannt hast, um dann aber auf der anderen Seite in den Speichermedien wieder Platz zu schaffen für mehr oder weniger starke Regenereignisse. Und genau dieses Management von Speichern und Abgeben, das findet im kommunalen Kontext heute schon über Datennetze statt, über entsprechende Regeltechnik. Und so wie wir die Regeltechnik kennen, das ist ja nichts Hightech-mäßiges, sondern das ist eine ganz normale, relativ einfache Mess- und Regeltechnik, die da eingesetzt werden kann, könnte man natürlich ganze Quartiere dafür belohnen, dass sie das einführt und einsetzt, um dann in ganzen Quartieren eben genau diese ganzen positiven Effekte zu erzielen. Und datentechnisch ist das ein nicht so großer Aufwand, weil gerade 200, 400 oder 800 Hausgärten so zu vernetzen, dass vor einem Starkregenereignis das Wasser langsam abgegeben wird, um dann das Starkregenereignis wieder aufnehmen zu können.
Mhm. Also es gibt es ja in manchen Bereichen, ne? Freiburg und genau. So, die sind ja schon dabei.
Richtig, genau. Und andere Kommunen auch, also selbst Kommunen wie Duisburg. Wenn ich jetzt sage selbst, dann geht das nicht gegen Duisburg. Das haben die gestern auf der Infratec selbst von sich gesagt. Wir sind da bisher nicht die schnellsten gewesen. Aber da geht zum Beispiel eine Bauplanung mit der Phase 0 los. Das ist neu. Das ist für Duisburg zumindest neu. Und da sagen die, das Erste, was wir machen, ist, wir setzen uns an einen runden Tisch und gucken, was wollen wir denn eigentlich, wenn ein neuer Baugrund ausgewiesen wird, also ein neuer Bauplan aufgestellt wird, Bebauungsplan aufgestellt wird. Und dann setzt sich erstmal die Kommune an den Tisch und nicht der Immobilienhai, der diese Fläche natürlich sofort vermarkten möchte. Und dann sagt die Kommune erstmal, was brauchen wir, was muss diese Fläche für uns als Kommune leisten? Und dann wird eben auch das Thema Wassermanagement durchdiskutiert. Und erst wenn das flächentechnisch berücksichtigt ist, dann geht die Restfläche in die Vermarktung. Finde ich total schlau.
Da gibt es ja tatsächlich auch schon ein großes Immobilienunternehmen, also eine Immobiliengesellschaft, die sehr, sehr viele Immobilien verwaltet, auch europaweit oder deutschlandweit zumindest unterwegs ist, die tatsächlich in diesem Bereich Quartiersentwicklung in Richtung Schwammquartier schon ziemlich weit sind und viel gemacht haben, also bis zum Wasserspielplatz hin, der dann überflutet wird und genutzt wird als temporärer Rückhalt und zur Versickerung und ähnlichen Sachen. Also es gibt durchaus ja positive Beispiele. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen weggekommen vom Garten selber, sind gerade in der Kommune gelandet. Wie werden denn die, oder welche Anforderungen würde denn an einen neuen Wassergarten gestellt werden aus deiner Sicht oder müssen gestellt werden?
Es ist sehr allgemein gehalten, deswegen bleibe ich gerade ein bisschen hängen. Also natürlich muss er, also wenn wir es einfach mal hydrologisch sehen, Man muss ja in der Lage sein, so wie du das, wie wir es gemeinsam eben schon beschrieben haben, auf der einen Seite die Niederschlagsereignisse mindestens teilweise aufzunehmen, und man muss in der Lage sein, Niederschläge aber auch wieder abzugeben. So. Das ist zwei, speichern und einleiten. Er muss auf der anderen Seite auf jeden Fall den Erholungswert bieten, weil das ist eigentlich erstmal der primäre Grund, warum eine Familie sich mit dem Thema Eigenheim und Hausgarten beschäftigt. Und dann muss er funktionieren im Sinne von die jeweiligen Gestaltungsthemen, die sich die Familie wünscht, die sie sich vorstellen kann, die muss der Hausgarten dann auch darstellen. Und das ist eben, wie ich eben schon gesagt habe, nicht einfach immer nur das grüne Brett, was da irgendwo als Rasen verkauft im Garten liegt und noch eine entsprechende Beregnungsanlage, sondern es ist genauso auch das gesamte Thema Wassermanagement. Und es gibt die ersten Landschaftsplaner, die sich ganz schwerpunktmäßig mit dem Thema klimaresilienter Hausgarten beschäftigen und wo all diese Elemente dann auch wirklich Berücksichtigung finden.
Ist das unter Umständen die Zukunft des alten Wassergartens? Also der alte Wassergarten läuft aus, vertrocknet, versiegt und der
Wenn
neue
er ausläuft, Wassergarten, hat ein anderes Problem. Aber ja,
vielleicht ist es ja, er vertrocknet, er versiegt, und auf der anderen Seite haben wir einen neuen Garten, in dem das Wasser eine große Rolle spielt, aber nicht in dem Sinne, wie wir es bisher gehabt haben, als wie wir Wassergarten normalerweise verstanden haben. Im Sinne von, ich habe einen Teich, ich habe einen Bachlauf, ich habe einen Keuteich oder Ähnliches, sondern ich habe einen wassergemanagten Hausgarten, der dann von mir aus am Ende klimaresilient gilt oder wie auch immer. Also der neue Garten ist ein klimaresilienter Wassergarten. Wobei mir das Thema Wasser da eigentlich gar nicht gut drin gefällt, fällt mir gerade auf.
Ja, doch, aber ganz zum Schluss brauchen wir das Wasser ja. Also wenn wir Wassergarten definieren als Wasser im Garten, dann bleibt das auf jeden Fall. Wir müssen noch mal ganz kurz gucken, in welcher Klimazone wir uns heute und in den nächsten 20 bis 50 Jahren bewegen werden. Wir kriegen so norditalienische Verhältnisse. Das ist per se nichts Schlimmes, sondern das ist halt einfach ein bisschen wärmer und unter Tourismusgedanken sogar total schön, weil dann muss ich demnächst nicht mehr nach Norditalien fahren. Das habe ich in 50 Jahren vor der eigenen Haustür. In Norditalien gibt es ja auch ganz normale offene Gewässer und die sind auch wunderschön. Das ist halt einfach eine Frage der, ja, ganz zum Schluss der kulturellen Entwicklung auch hin, der gartenkulturellen Entwicklung hin zu einer angepassten Landschaft. Wenn wir Klimaentwicklung sehen, dann sehen wir, ja, es wird nasser und trockener, und dieses Wassermanagement greift halt genau dort an und versucht, das Ganze ein bisschen schlauer zu regeln, als wir das vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben. Nochmal, das ist mir ganz wichtig, die offene Wasserfläche gehört in den Hausgarten von morgen mehr denn je, sowohl als Gestaltungs- als auch als Funktionselement mit hinein. Wir brauchen die offene Wasserfläche für die Biodiversität. Und wir brauchen die offene Wasserfläche für die Klimaregulierung im Sinne von Verdunstungskälte. Wir brauchen auch bewegtes Wasser. Wir brauchen bewegtes Wasser in Form von benästen Wänden, die wieder Verdunstungskälte spenden. Wir brauchen bewegtes Wasser in Form von Bachläufen, die auch für eine entsprechende Sauerstoffsättigung des Wassers sorgen. Das sind alles keine Eulen Kamellen, sondern das sind alles Objekte, die auch im Hausgarten in 20 und 50 Jahren, gerade in den verdichteten Quartieren, also besiedlungstechnisch verdichteten Quartieren, ganz dringend gebraucht werden. Das ist ein ganz klares Plädoyer für offene Wasserflächen. Wie groß die hinterher sind und wie die nachgefüllt werden, da liegt der Schlüssel. Wenn wir sagen, wir haben im Moment im Hausgarten ungefähr 650 mm Niederschlag im Durchschnitt, dann sind 650 von 650 Millimeter Niederschlag in aller Regel nicht gemanagt, sondern je nach Bodenbeschaffenheit versickern die oder fließen teilweise oder auch ganz ab. Und da ist der Schlüsselpunkt, dass wir sagen, das, was bisher abfließt, das muss genutzt werden für diese lokale Funktion, für die lokale Verdunstung, für die lokale Biodiversität.
Also da würde ich tatsächlich noch, oder da gehe ich noch einen Schritt weiter und sage, das ist mir zu wenig. Wenn es um einen neuen Wassergarten geht, ich bin tatsächlich, auch da haben wir im Vorwege drüber gesprochen, ob man wirklich eine offene Wasserfläche braucht. Ich bin davon noch nicht überzeugt, dass ich das in einem neuen Wassergarten wirklich brauche. Also zumindest nicht in den klassischen offenen Wasserflächen, wie wir sie bisher hatten. Glaube ich, darauf können wir, wenn wir es intelligent machen, durchaus verzichten und das anders machen, weil es vielleicht auch gar nicht jeder möchte. Aber trotzdem kann jeder Garten ein Wassergarten werden. Vielleicht ist das die Brücke zwischen unseren beiden Ansichten, dass man jeden Garten zum Wassergarten machen kann, mit und ohne Wasserfläche. Ich bleibe bei der Meinung, wir müssen schauen, dass wir das auch der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, also auch ein Teil des Wassers, das dort gespeichert wird. Und von daher, glaube ich, wird sich viel ändern. Es wird sich auch in Norditalien viel ändern. Ich meine, natürlich ist es schön dort und klar, also wir sind dort gerne. Allerdings, wenn man weiß, wie es in den letzten Jahren dort aussah, also von beginnend schon von Südtirol, südlichem Südtirol, also von Trient runter, dann über, wenn man den großen Fluss entlang fährt, aber auch die ganzen kleinen Flüsse sieht, den Gardasee sah, der ja teilweise abgepumpt worden ist, dass im Po dann irgendwie noch genügend Wasser hatte, damit die Reisfelder unter anderem, aber nicht nur die Reisfelder, natürlich auch Obst und Gemüse und Ähnliches genügend hatte. Dann, also die haben schon auch zu strugglen an dieser ganzen Situation Klimawandel. Mhm. Na, mhm. Da, auch die müssen umdenken und auch die werden umdenken. Allerdings haben die, glaube ich, in den Privatgärten schon immer anders gearbeitet, als wir das gerade gearbeitet haben, weil die natürlich länger schon hohe Temperaturen kennen. Also das ist mit Sicherheit ein Thema, das wir beide noch lange nicht ausdiskutiert haben. Jetzt, wenn wir generell über Wassergarten oder den neuen Wassergarten sprechen, stellt sich mir natürlich die Frage, über welches Wasser sprechen wir denn eigentlich? Also sprechen wir über Regenwasser, Leitungswasser, Dachwasser, Wasser aus natürlichen Fluss- und Bachläufen? Das haben wir ja auch gelegentlich mal wieder, dass da einfach so ein kleiner Bach umgeleitet wird oder gerade mal zufällig durchläuft. Also was hat seinen Platz, einen Platz im Wassergarten? Und was haben wir bisher vielleicht noch gar nicht im Blickfeld gehabt? Regenwasser, ja, kommt jetzt stärker ins Blickfeld. Gibt es noch aus deiner Sicht im neuen Wassergarten andere Wasserarten, die wir bisher noch nicht berücksichtigt haben? Vielleicht noch nicht genug?
Also es gibt auf jeden Fall das Dachflächenwasser, was wir in den letzten 20 Jahren sogar versucht haben, immer weiter aus dem Wassergarten rauszudrängen, weil wir es immer nur pur verstanden haben und immer nur pur eingeleitet haben. Also du kennst das auch. Es gibt die Fraktion der Landschaftsplaner, Landschaftsarchitekten, auch Hochbauarchitekten, die uns immer wieder versucht haben, ihr Dachflächenwasser in unsere Wassergartenlandschaften reinzuleiten, weil sie irgendwie in den 70er Jahren ausgebildet worden waren und damals ja das irgendwie so das Nonplusultra war, Dachflächenwasser in irgendwelche Biotope, die im Gebäudeumfeld geplant und gebaut wurden, dann einzuleiten. Und dann hat man sich immer gewundert, dass diese Biotope sehr, 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 sehr natürliche Formen angenommen haben und unglaublich schnell vereigt sind. Wir wissen heute über die limnologischen Verhältnisse deutlich mehr und wissen, dass das Dachflächenwasser Regenwasser ist, weiches Wasser ist, wenig Härte aufweist, eigentlich null Härte aufweist und damit auch wenig Pufferkapazität und damit zu starken pH-Wertschwankungen führt und damit eben nicht der bevorzugte Lebensraum eines breiten und vollständigen Spektrums von Wasserlebewesen ist. Und wenn wir dann aber sagen, was ist denn eigentlich die Ursache dafür, dann ist es eigentlich nur die fehlende Härte. Und wenn man jetzt das Dachflächenwasser aufhärtet, und das geht in ganz, ganz einfachen, mit ganz, ganz einfachen Lösungen, dann ist das auf jeden Fall Wasser, was wir deutlich mehr in den Wassergarten, in den neuen Wassergarten mit einbeziehen werden. Und das ist nur ein Aspekt. Wir haben zum Beispiel über die Schwimmteiche und Naturpools gelernt, dann Nährstoffe im Wassergarten zu managen. Das ist jetzt einigermaßen auserforscht und das ist gekonnt. Natürlich kann ich diese Technologie des Nährstoffmanagements über die typischen Filterarten, die wir für Schwimmteiche und Naturpools ganz gut können, jetzt auch zu übertragen auf das gemanagte Wasser eines neuen Wassergartens, um eben von vornherein mit vorkonditioniertem Wasser im Speicher zu arbeiten, das wir dann als Nachfüllwasser für den neuen Wassergarten zur Verfügung stellen. Und dann gibt es eben, haben wir eben schon drüber gesprochen, im kommunalen Bereich für relativ überschaubaren Kostenaufwand heute auch entsprechende Nachfüllstationen, die über eine zuverlässige Sensortechnik dieses Thema so steuern, dass man halt nicht ständig daneben stehen muss und am Mönch wieder ein Brett rausnehmen muss oder am Mönch wieder ein Brett reinlegen muss, um die verschiedenen Wasserstände zu managen, sondern das geht mit einer guten Mess- und Regeltechnik heute mit einem durchaus vertretbaren Aufwand. Auch das wird ein Thema für den neuen Wassergarten sein, denn da kommt uns die passend zum neuen Wassergarten neue auftraggebende Familie in den Sinn, die ansonsten auch alles technisiert an ihrem Haus, und das werden wir uns auch im Wassergarten gefallen lassen müssen. Das ist, wie so oft, muss der Köder dann nicht dem Angler schmecken, sondern dem Fisch. Und auch da werden wir uns als Branche danach richten müssen und sagen müssen, genau wie in der Bewässerungstechnik schon seit ganz vielen Jahren, das muss mehr oder weniger automatisch funktionieren.
Aber da hat doch dein Argument der Wasserfläche, also pro Wassergarten mit hoher Biodiversität, ich bleibe beim Beispiel des Anglers, einen sehr, sehr dünnen Haken und auch ohne Widerhaken. Denn ich glaube, wenn du diese hochtechnisierte Familie siehst, die dort alles steuert über Smart Home, und die baut sich keinen hochbiodiversen Wassergarten, sondern die wird sich ein Naturpool, ein Spiegelbecken, einen klassischen Pool, wie auch immer, in den Garten bauen. Am Ende war das ja bisher auch immer der Wassergarten. Da ist mit Biodiversität ja nicht viel los. Also wie versuchst du diese Menschen dann zu überzeugen, dass sie sagen, okay, der neue Wassergarten muss auch biodivers sein? Und dann ist es halt um euren Pool geschehen. Ob es ein Naturpool ist oder ein klassischer Pool oder Spiegelbecken oder Koi-Teich.
Also ich glaube, das hat ganz viel auch mit jetzt dem Vorschlagswesen des Garten- und Landschaftsgestalters zu tun. Und da müssen wir im Garten- und Landschaftsbau, glaube ich, auch einfach wieder ein bisschen mutiger werden und auch wieder sagen, was ich bin und was ich nicht bin und was ich baue und was ich nicht baue. Wir haben, wenn ich in den letzten 3 Jahrzehnten, die überschaue ich ungefähr im Wassergartenbau mit meiner heutigen beruflichen Erfahrung, sind wir immer steriler geworden, sind wir immer geradliniger geworden und sind auch immer baustofflastiger geworden. Das Einbringen von Baumaterialien ist im Sinne der Nachhaltigkeit eine Diskussion für sich. Weniger ist da deutlich mehr. Also weniger Baumaterial zu verbauen ist viel, viel schlauer und viel, viel intelligenter als viel Material zu verbauen. Und auf der anderen Seite müssen wir uns, glaube ich, im Garten- und Landschaftsbau zumindest teilweise auch wieder mehr darüber definieren, dass wir die Gestalter sind, dass wir die Gestaltungsvorschläge bringen und die Baufamilie, die Auftraggeberfamilie möchte ich sehen, die bei einem ausgewogenen Konzept zwischen Naturpool-Landschaft und biodiverser Wassergartenlandschaft sich dann gegen die biodiverse Wassergartenlandschaft entscheidet, wenn die Kinder mit am Tisch sitzen, wenn die Kinderaugen glänzen, wenn Libellenbilder gezeigt werden, wenn Froschbilder gezeigt werden und ja, wenn so ein bisschen die kleine heile Welt auf dem Familiengrundstück Platz findet. Das hat ganz viel auch mit der Kreativität unserer Branche zu tun und das ist ein Plädoyer für mehr Mut in der Gestaltung.
Das wäre an sich ein wunderschönes Schlusswort, wenn wir nicht noch so viele Aspekte hätten, die wir da besprechen müssen, zu diesem Thema des neuen Wassergartens. Denn klar, Mut finde ich auch wichtig. Also MUT, machen und tun, ganz, ganz wichtig. Gruß an Klaus. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, um auch kreativ zu sein. Und dann darf man auch mal scheitern. Das kann durchaus sein. Und das werden wir sicherlich auch in der neuen Zeit. Und ich finde es schön, wenn wir das machen und wenn der neue Wassergarten davon profitiert. Und Jetzt möchte ich trotzdem noch mal von dir gerne hören, was du glaubst, wenn die Natur eine Stimme hätte, was sie vom neuen Wassergarten erwartet.
Ja, wenn die Natur eine Stimme hätte, dann hätte sie vielleicht auch Ohren und dann würde sie denken, dass wir als Menschheit auch Ohren haben und wenn uns die Natur dann zuflüstert, was sie gerne haben möchte, dass wir dann auch zuhören. Also ich glaube, die Natur zeigt uns sehr deutlich, was sie braucht und was sie von uns als Menschheit erwartet. Und wenn wir endlich aufhören zu denken, dass wir die Natur kontrollieren können, dann hätten wir schon einen Wahnsinnsschritt nach vorne gemacht. Ich glaube, die Natur würde uns zuflüstern, macht das mit geringstmöglichem Aufwand. Nochmal der Gedanke, weniger ist mehr. Oft auch Symbiosen zu sehen, die auf der Hand liegen. Auch darin ist die Natur unglaublich stark. Und ganz zum Schluss ist die Natur unser Vorbild, wenn es um die Interdisziplinarität geht. In der Natur geht alles Hand in Hand und nichts funktioniert in monothematischen Zusammenhängen, sondern in der Natur vernetzt sich ganz zum Schluss alles mit jedem und jeder mit allem und so. Und das als Menschheit zu begreifen und endlich die Möglichkeiten, die wir heute haben, dann auch wirklich so zu nutzen und zu sagen, wir reden nicht nur miteinander, sondern wir arbeiten auch zusammen. Das wäre, glaube ich, das, was ich der Natur zuerst von uns wünschen würde, wenn wir zum Thema neue Wassergarten kommen und das Ganze dann auch umsetzen.
Dem gibt es aus meiner Sicht nichts hinzuzufügen. Ich hoffe, sie hat zugehört, wie alle anderen da draußen auch zugehört haben und haben ganz viele Ideen und Anregungen, wie es um den neuen Wassergarten bestellt sein könnte, müsste, sollte. Und für mich ist tatsächlich, und das als Anregung an dich, dieser Aspekt, ist der neue Wassergarten denn was ganz Privates? Und müssen wir denn überhaupt mal das Thema Wasser und den Umgang mit Wasser neu erlernen? Weil ich feststelle, dass immer mehr Menschen auch Angst vorm Wasser haben, immer weniger schwimmen können. Also diese gesamte gesellschaftlichen Aspekt, den im Umgang mit Wasser, den haben wir jetzt angerissen, aber noch gar nicht wirklich vertieft. Und ich glaube, der trifft uns als grüne Branche, blau-grüne Branche. Ich bin nur auch viel in der blauen Branche unterwegs mittlerweile. Sehr, sehr intensiv. Und ich lade dich dazu ein, da nochmal mit mir drüber zu sprechen. Was hältst du davon?
Ich nehme die Einladung sehr gerne an.
Ich freue mich.
Und ich glaube, wir werden, ja, und ich glaube, wir werden ganz, ganz viele Begleiter auf diesem Weg finden. Als ich mich das erste Mal mit dem Thema Biodiversität beschäftigt habe, das ist jetzt 3 Jahre her, da war ich total erstaunt, wie viele Menschen sich plötzlich mit mir gemeinsam in diesem Thema getummelt haben, von denen ich das niemals für möglich gehalten hätte. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir das im Bereich der blau-grünen Landschaftsgestaltung genauso erleben werden. Ich weiß von Kommunen, von denen man das vielleicht auch gar nicht erwarten würde, wie zum Beispiel dem Bezirk Berlin-Marzahn. Die beschäftigen sich im Moment ganz stark mit dem Thema. Da finden intensive Gespräche dazu statt, Quartiere blau-grün zu entwickeln, um eben genau diesem Aspekt, der positiven Konnotation von Wasser in der Gesellschaft wieder mehr Rechnung zu tragen. Wasser wieder nutzbar zu machen, Wasser wieder sichtbar zu machen, Wasser erlebbar zu machen, auch im kommunalen Kontext Wassergärten so einzurichten, dass sie genutzt werden in jeder Hinsicht und trotzdem auch funktionieren und schön sind und alles zugleich. Und ich glaube, wir werden da auf unglaublich viele engagierte Gesprächspartner stoßen.
Ich habe gerade einen Podcast gemacht oder eine Episode gemacht mit Konstantin Stamm vom Blauen Netzwerk. Der macht ganz ähnliche Geschichten. Natürlich eher im maritimen Bereich, also im größeren Bereich, in dem Start-ups, in dem konventionelle Betriebe, die schon existieren und auch traditionsreiche Betriebe vernetzt werden, um zu gucken, wie können wir in Zukunft mit Wasser, am Wasser, mit Wasser, im Wasser besser umgehen, nachhaltiger umgehen. Und vielleicht ist das auch eine Idee, so ein Netzwerk auch in einer blau-grünen Branche zu entwickeln. Also nicht nur in der grünen, sondern tatsächlich auch den Brückenschlag zu machen zur blauen Branche und zu sagen, es gibt da ein Netzwerk, das genau diese Menschen zusammenbringt. Vielleicht haben wir dazu heute eine Anregung gemacht.
total gut. Gefällt mir sehr.
Ich habe es gehofft. Ich habe erwartet, dass wir so ein lebendiges Gespräch haben und dass wir natürlich wieder nicht zum Ende kommen. Auch das war mir klar. Ja. Deshalb machen wir auch weiter. Und ich habe sehr, sehr viel Freude dran gehabt. Michael, ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir in Wasserkünste über den neuen Wassergarten zu sprechen.
Und wir alle bedanken uns bei dir, Jörg, dass du uns dieses Forum zur Verfügung stellst. Vielen, vielen Dank.
Ich mache es mit großer Leidenschaft und mit unglaublich viel Spaß, weil das Wasser so vielseitig ist. Und für alle da draußen, die zugehört haben, wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr eine Bewertung da lasst und wenn ihr vielleicht sogar ein kleines Abo da lasst. Das freut mich mega, damit das hier weitergehen kann. Und es ist nicht KI generiert, wie man gemerkt hat, und es ist auch mit Versprechern und es macht so viel Freude. Hört's euch an und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Bleibt im Strom. Tschüss.
Tschüss.
Wasserkünste, der Podcast, der die Strömung von Kunst, Kultur und Gartenkultur miteinander verbindet. Wasserkünste.